Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich wieder in Wächtersbach zu sein, diese Woche zweimal. Das ist immer ein Erlebnis und ich finde, das eine ist der Gottesdienst, das andere ist die Gebetsstunde und beide machen das Gemeindeleben aus und ich kann nur ermutigen, jede Gelegenheit wahrzunehmen, zu der einen als auch zu der anderen Veranstaltung zu gehen und wenn man kann, ja, dabei zu sein. Gebetsstunde ist wirklich was Besonderes. Ich freue mich über die Einladung, dass ich hier kommen darf. Das ist ein besonderes Vorrecht und ich predige gerne in Wächtersbach. Warum? Auch wenn ich vielleicht nicht so der Prediger bin, aber eins weiß ich, ich kriege immer ein gutes Abendessen. Und ich sage jedem, der eine Gemeinde sucht, da sage ich, die Gemeinde mit dem besten Service ist Wächtersbach. Da kommt meine eigene Gemeinde einfach nicht mit, obwohl wir viel mehr Leute sind. Ja, wir sind schon im Jahr 2017, wir haben schon März, heute war ja schon Frühlingstag, man hat es richtig gespürt, wie die Sonne und dass der Frühling durchbricht. Und es gibt viel Grund für Dankbarkeit und darüber nachzudenken über unser Leben. Und das wollen wir heute Abend auch tun, nämlich unser Leben mal vom Ende her bedenken. In unserem Land ging es uns noch nie so gut wie heute. Wir haben wieder Wahlkampf, da werden bestimmte Themen aufgebracht, da kam jetzt auch ein Armutsreport, schwere Diskussionen. Aber es ist Fakt, wir gehören zu den reichsten Ländern dieser Erde. Wir genießen große Freiheiten, manchmal wissen wir gar nicht, dass wir sie wirklich genießen dürfen und auch dankbar dafür sein sollten. Es herrscht Wohlstand, fast ist alles in Hülle und Fülle da. Wenn man in den Supermarkt geht, sind die Regale voll gefüllt. Das ist komisch. Ich war neulich im Kaufland gewesen, musste noch einkaufen. Um 10 Uhr, die Regale waren voll. Obwohl viele Leute da drin waren und gekauft haben, die Regale sind immer voll. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Es ist alles in Hülle und Fülle vorhanden. Vor 4 Wochen war ich in Albanien, eines der ärmsten Länder Europas. Das war eine ganz andere Situation. Da war man froh, wenn überhaupt Strom da war. Da war eine Konferenz und alle halbe Stunde aus heiterem Himmel ist irgendwie der Strom ausgefallen. Licht aus, Beamer aus. Da muss man halt freisprechen. Da konnte man sich nicht auf seine elektronischen Sachen verlassen. Und das ging einfach so weiter. Es war ganz normal. Ich denke mir, wenn wir in Deutschland sowas hätten, da würde jeder aufstrahlen, huch! Und dann merkt man mal, wie wichtig Strom ist und wie schön wir es eigentlich hier haben, dass das alles so selbstverständlich ist. Es ist eigentlich ein Paradies. Für viele auch ein Land voller Hoffnungen und Träume und gerade für die, die hier in das Land hineinkommen wollen. Die haben große Erwartungen. Flüchtlinge, Emigranten. Die Wirtschaftsdaten sind extrem gut. Ich war auf einer Veranstaltung vom Main-Kinzig-Kreis vom Arbeitsamt und sagt die Leiterin des Arbeitsamtes, wir haben eigentlich hier im Main-Kinzig-Kreis so einen Zustand wie Vollbeschäftigung. Eine Arbeitslosenquote von 4,5%. In Gelnhausen eine Arbeitslosenquote von 3,5%. Das ist für Unternehmen echt ein Problem, Leute zu finden. Und trotz dieser Vollbeschäftigung, dass viele Leute im Job sind, sind doch viele unserer Zeitgenossen und vielleicht wir auch selbst unzufrieden, innerlich unruhig. Wir wirken wie Getriebene. Die Soziologen sprechen von dem sogenannten Wohlstandsparadox. Was ist denn das? Ich habe das auch erst vor ein paar Wochen in der Zeitung gelesen und dann habe ich mich mal schlau gemacht und habe gesagt, was ist denn das? Das Wohlstandsparadox beschreibt den Zustand, dass trotz einer durchschnittlichen Einkommensvervielfachung in den westlichen Gesellschaften während der vergangenen 50 Jahre die davon begünstigten Menschen kaum glücklicher werden. Das heißt, wir haben mehr Geld im Portemonnaie, wir können mehr kaufen, aber wir sind nicht glücklicher. Die Kaufkraft, der materielle Wohlstand steigt, aber die Menschen empfinden sich einfach unzufrieden. Und das wird nicht besser, indem die Leute mehr Geld und mehr Möglichkeiten haben. Man hat immer gedacht, wenn man mehr Geld hat, ist man glücklicher. Aber dieser Zusammenhang stimmt nicht. Es gibt einen Versuch von der Universität Harvard. Und da sollten Studenten sich entscheiden, ob sie lieber in einer Welt leben wollen, in der sie $50.000 oder Euro verdienten und alle anderen nur 25.000. Oder in einer Welt, wo sie $100.000, also viermal so viel in der Tasche hatten, aber alle anderen hatten 250.000. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, für was, welche Option man sich entschieden hat. Für die erste? Nein. Dann seid ihr nicht konform mit der Statistik. Die zweite, weil jeder orientiert sich, für die erste, genau, ihr seid doch alle konform, Entschuldigung. Wahrscheinlich bin ich nicht konform. Mir ist es eigentlich so weniger egal, wie viel Geld mein Portemonnaie hat, Hauptsache ist genug. Weil wir uns immer vergleichen. Und das ist das Wohlstandsparadox. Und dann kommt man zu dem Punkt, wir vergleichen uns, da gibt es immer nur einen, der mehr hat. Und das macht uns absolut unzufrieden. Und wenn wir dann merken, dass wir nicht das auffüllen können, bekommen wir Angst. Wir meinen, wir hätten etwas verpasst. Wir verlieren etwas. Die Dinge sind so komplex, wir können sie nicht mehr überschauen. Und dann geht es eigentlich in eine negative Spirale und dann wächst die Unzufriedenheit gnadenlos. Dieses ständige Vergleichen in unserer Gesellschaft treibt uns nicht ins Glück, sondern ins Unglück. Wir sind mehr gehetzt. Tag und Nacht jagen wir dem Glück hinterher. Und je mehr wir jagen, desto weniger erfahren wir es. Und trotz größter Anstrengungen werden wir immer unglücklicher und das Level der Ängste und Sorgen, das steigt. Unser Empfinden von Wohlstand und Lebensglück spiegelt sich auch in unserem religiösen Erleben. Da werden wir auch unzufriedener. Zum Beispiel, wir wehren uns sicherlich zu Recht über die religiöse Überfremdung durch andere. Viele berufen sich dann auf die Errungenschaften des christlichen Abendlandes, der Reformation. Jetzt haben wir hier 500 Jahre Thesenanschlag, 1517, 2017 durch Martin Luther, aber ohne jemals richtig gelesen zu haben, was der Luther gesagt hat und was der überhaupt wollte, und das wertzuschätzen. Menschen wehren sich gegen andere Religionen oftmals aus Unkenntnis. Aber viel schlimmer wiegt, sie kennen nicht mal ihre eigenen Werte. Und das finde ich schade. Und das betrübt mich sehr, wenn Christen nicht mehr wissen, warum sie Christen sind. Es gibt ein Buch von einem Inder. Ich glaube, einige haben es für euch gelesen. Von Vishal Mangalwadi. Das Buch der Mitte. Wie wir wurden, was wir sind. Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Er kommt aus einer ganz anderen Kultur und er beschreibt auch, wie das in seiner Kultur ist, und aufgrund seiner Erfahrung aus seiner Kultur weiß er auch wertzuschätzen, was es bedeutet, im christlichen Abendland zu leben. Ich glaube, wir würden nicht mit ihm tauschen wollen, aber wenn ich unser Gemecker anhöre, müsste ich eigentlich sagen, wir müssten eigentlich mal alle in das Land gehen und es erleben. Wir würden vielleicht viel beruhigter und dankbarer werden. Es herrscht in unserem Land in so vielen Dingen ja so ein postfaktisches Gefühl des Tohuwabohu. Leute haben da irgendwelche Ideen, irgendwelche Gedanken, wissen nicht genau, was richtig, was falsch ist, aber da könnte was sein. Und man gebraucht dann auch noch die Vokabel Gott. Die ist ziemlich gesellschaftsfähig geworden, aber jeder versteht etwas anderes darunter. Das wird nur als Chiffre gebraucht. Die Frage ist, heute Abend und in jedem Gottesdienst nicht, was ist Gott, sondern wer ist Gott? Wir als Christen bekennen uns zu dem einen Gott. Aber wenn man so genauer mal hinschaut, entdecken wir doch so kleine Götzen, so Talismane und was man so alles mit sich rumschleppt. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Bei dem Propheten Jesaja, der hat ungefähr vor 2800 Jahren gelebt und gewirkt, der sprach zu einem Volk, ein Volk, das eigentlich Gottes Volk war und auf die alle gucken sollen, weil es Gott gehörte. waren ähnliche Zustände vorhanden und ich denke, das ist hochaktuell. In Gelnhausen, meiner Gemeinde, habe ich eine Gemeindebibelunterrichtsgruppe. Jeden Sonntagmorgen lesen wir die Heilige Schrift. Und zwar durch, kapitelweise. Wir legen das nicht großartig aus, sondern wir hören einfach nur auf die Worte. Und wir sind jetzt mittendrin seit einem Jahr im Propheten Jesaja. Das ist ein ziemlich langer Ritt. Das Interessante ist, wenn man das so hört, dann denkt man, das ist doch genau unsere Zeit. Das passt doch genau hier rein. Auch dieses Volk bekannte sich zu dem einen, der unter den vielen verloren und vergessen wurde. Und wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören und wer seine Bibel dabei hat, dem empfehle ich mit mir zu lesen, damit er es auch prüfen kann. In Jesaja Kapitel 40 steht Folgendes von Vers 18 ab. Ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung, weil ich meine, dass das die beste an der Stelle ist. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Da machen sie Götterbilder. Der Gießer fertigt eine Bronzefigur an und der Goldschmied beschlägt sie mit Goldblech und Silberstreifen. Wer nicht so viel ausgeben kann, sucht sich ein Stück Holz, das nicht fault, und schnitzt sich selber ein Bild. Dann bestellt er einen Handwerker, der es sachkundig aufstellt, sodass es nicht wackelt. Arbeitsteilung. Begreift ihr denn nicht? Könnt ihr nicht hören? Hat man es euch nicht erzählt? Wisst ihr nicht, wer die Welt geschaffen hat? Gott, der Herr, thront hoch über der Erde, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Er hat den Himmel ausgespannt wie ein Tuch, wie ein Zeltdach, unter dem man wohnen kann. Er stürzt die Mächtigen und lässt die Großen der Erde zunichte werden. Es ergeht ihnen wie dem Keimling oder Setzling oder dem Steckreis, das eben erst Wurzel geschlagen hat. Wenn der Gluthauch des Herrn sie anweht, sie und der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Fragt der heilige Gott. Seht nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er, der Herr, lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unerlässliche Heer. Jeden von ihnen ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Ihr Israeliten, Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Habt ihr denn nicht gehört? Hat die ganze Erde geschaffen und regiert sie für alle Zeiten. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Welch eine Verheißung! Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Der Prophet Jesaja gehört zu den ganz großen Schriftstellern und Propheten des Alten Testaments. 66 Kapitel sind von ihm überliefert. Gesammelte Prophetenworte, Zeitgeschehen, Erfahrungen, Dinge, die die Welt bewegten. Einer hat mal gesagt, wenn es damals den Nobelpreis für Literatur gegeben hätte, Jesaja hätte ihn verdient. Goethe wäre gar nichts gegen den Jesaja. Und wenn man das Buch Jesaja liest, ist wirklich gewaltig die Sprache. Und das ist 2800 Jahre alt. Aber die Botschaft, der Inhalt, ist erschütternd. Gott lässt das Gericht an seinem Volk vollziehen. Es wird eine Gefangenschaft angekündigt, die das Volk sich nicht vorstellen kann. Und sie wirft schon ihre Schatten voraus. Und die ersten 39 Kapitel sind voll von diesem Gericht. Was war geschehen? Das Volk des Herrn war Gott untreu geworden. Das war ja nichts Besonderes. Seit dem Auszug aus Ägypten war das immer eine Geschichte von Untreue. Und die Geschichte des Volkes Gottes ist eine Geschichte der Untreue. Das heißt nicht, dass die Untreue damit legitimiert ist, weil die Realität ist, sondern es ist einfach die Realität. Und diese Untreue resultiert aus einer geistlichen Orientierungslosigkeit. Wir haben gerade gesungen ein schönes Lied. Ich liebe das Wort Kompass. Jeder Mensch hat einen Kompass. Die einen wissen das, die anderen wissen es wahrscheinlich nicht. Und wir sollten wissen, dass Jesus unser Kompass ist. Dass wir wissen, was die Ausrichtung Nord-Süd-Achse bedeutet, wo es hingeht. Aber das Volk hatte keinen Kompass mehr. Es war überlagert von irgendwelchen Magnetfeldern oder was auch immer. Der Kompass hat gekreiselt oder man hat überhaupt nicht mehr gewusst, dass es sowas gibt. Das Volk Gottes war dem Herrn, dem lebendigen Gott, untreu geworden. Man verließ sich immer auf Menschen. Man hat geguckt, wie ist die politische Situation? Wie sind die Mächte um uns herum? Man hat auf sich selbst geschaut und dachte, okay, wenn wir einen Deal mit Ägypten eingehen, dann sind wir sicher. Und die Lügen waren in Leuten wichtiger als der Gehorsam zu Gott. Und Jesaja, trotz seiner großen Sprache und seiner mächtigen Bilder, die er hatte, war ziemlich alleine. Am Mittwochabend in der Gebetsstunde hatte ich so ein Déjà-vu. Da betet der Matthias und sagt, wann hören die Lügen endlich auf? Und dann sage ich, jawohl, das ist genau das, was wir empfinden. Wann hört das mit dem Lügen endlich mal auf? Und wenn das Politiker, wenn das Führer des Landes machen, dann muss ich sagen, dass die Bürger des Landes es genauso tun. Weil dem so ist, entsendet Gott seine Propheten. Und Gott handelt in der Geschichte. Und die Propheten kündigen das Handeln Gottes in der Geschichte an. Obwohl es noch nicht eingetreten ist, ist aber mit der Ansage sozusagen schon der Ablauf vorbereitet. Der Lauf der Geschichte war nicht mehr aufzuhalten. Das Volk Gottes musste in die Gefangenschaft gehen. Was mir auffällt bei dem Volk Gottes, und ich sage das nicht nur zu euch, zu ihnen, ich sage das zu mir, diese geistige Orientierungslosigkeit, das Leben ohne einen geistlichen Kompass, ist das der Anfang vom Ende? Wenn man so in die Kirchengeschichte guckt, merkt man, dass das Volk Gottes immer wieder gestolpert ist. Nicht umsonst gab es die Jesajas, die großen Propheten der Kirchengeschichte wie Wycliffe, Martin Luther oder John Wesley und die vielen ungenannten kleinen Propheten, die Sonntag für Sonntag hinter der Kanzel stehen und predigen. Und ich habe großen Respekt vor Pfarrern und Pastoren, die Sonntag für Sonntag Gottes Wort ausrichten. Das ist sehr mutig. Da muss man langen Atem haben. Aber es hat sich in der Zeitgeschichte nicht viel verändert, seltsamerweise. Die Strukturen sind ähnlich. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten, die uns heute auch noch betreffen. Jesaja Kapitel 40 ist einer meiner Lieblingskapitel, weil die fangen an mit dem Satz, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Und deswegen heißt ab Kapitel 40, der zweite Teil des Jesaja-Buches, das sogenannte Trostbuch Israels. Und wir finden dort sehr viele Trostworte. Und ich habe hier eins hier vorgelesen. Aber diese Trostworte haben einen knallharten Hintergrund. Das ist keine Romantik. Da steckt etwas dahinter, eine Geschichte. Und die muss man verstehen und die muss man wahrnehmen und sollte man auch tunlichst vermeiden und nicht wiederholen. Das Volk Gottes wird in die Gefangenschaft geführt werden. Und diese Worte gelten einem Volk, das vielleicht momentan noch ziemlich gut dasteht, noch gar nicht richtig den Schuss gehört hat, aber in der Gefangenschaft, in der Fremde leben muss. Es herrscht eine tiefe geistige und geistliche Krise. Das war eigentlich eine religiöse Katastrophe, nur keiner hat das Beben gemerkt. Guter Rat war teuer. Man hatte den Kontakt zum Lebendigen verloren. Und hier im Vers 27 ist ein Satz, wo das Volk sagt, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Gott war irgendwie out of range, nicht mehr auf dem Fokus, nicht mehr auf dem Radar. Man war irgendwie sich selbst überlassen, hat versucht, die Probleme selbst zu managen und eins war sicher, dass nichts mehr sicher ist. Gott war nicht mehr der Kompass. Und die Gottlosigkeit hat dann Einzug genommen. Gott kannte man nicht mehr, aber die Götzen waren noch präsent. Irgendwie hat man da irgendwie noch so ein Rest übrig gelassen. Es ist ja wie in Jakobs Familie, dass dann immer noch irgendwo was rumliegt. Und das holt man dann aus der Schublade raus. Und wir hatten ja hier gerade in dem Text gelesen, wie gut organisiert das war. Das war ja Arbeitsteilung. Der eine macht diesen Arbeitsschritt, der andere tut das noch ein bisschen vervollkommen. Für Leute, die mit geringem Gehalt, die haben dann, machen einen aus Holz, die anderen machen aus Metall, ein dritter macht einen aus Gold. Aber jeder zimmert sich so seinen eigenen Götzen. Man war offen für alles, aber nicht für das wirkmächtige Reden Gottes. Obwohl die Jesaja-Botschaft uns so betrifft, war sie damals überhaupt nicht populär. Die Götzen regierten die Herzen der Israeliten. Das Chaos macht sich unaufhaltsam breit, denn man verließ sich mehr auf die fremden Götter, die waren einem vertrauter und näher als der unsichtbare, lebendige Gott. Jeder zimmerte sich so seinen Gott, der eine aus Stein, der andere aus Holz, der dritte aus Silber und der, der viel hatte, aus Gold. So, jeder hat seinen Glauben nach seiner Fassung. Aber es waren blinde, taube, einfach tote Götzen. In diesem Werk zeigt sich doch nur das, was in dem steckt, der es gemacht hat. Und im Buch Jesaja gibt es immer wieder so einen Rechtsstreit zwischen Gott und den Götzen. Und er sagt, okay, hol doch die mal raus. Lass die doch mal zur Sprache kommen. Lass die doch mal was sagen. Die sagen gar nichts. Wenn ihr die umschmeißt, bleiben die liegen. Ich bin da und rede zu euch in eure Situation. Und Gott fordert sie immer wieder zum Rechtsstreit auf. Wer das genauer lesen will, ist ein wunderschönes Kapitel, Jesaja Kapitel 44 von Vers 12 ab. Ich lasse das jetzt mal lieber sein. Das würde uns zu lange dauern. Die Frage ist aber, wie heißen denn unsere modernen Götzen? Die sind nicht so holzschnittsartig. Die sind ein bisschen moderner, schicker, handy, besser gestylt. Aber sie sind genauso tot wie Dinge aus Holz, Stein, Gold und Silber. Ihre Macht besteht nämlich nur darin, dass sie ihre Schöpfer, also wir als die Schöpfer dieser Götzen, ohnmächtig werden. Die Frage ist, von wem werde ich beherrscht? Ich habe hier einen Schein. Kann das einer sehen? Ja. Weißt du, was das ist? Das sind keine Rubel, das ist ein 100-Dollar-Schein. Da ist vorne der Kopf drauf von Franklin. Und da steht hinten drauf, in God we trust. Ich finde den Satz gut, aber ich finde den auf einer Geldnote völlig deplatziert. Das ist ein Stück Papier, das kann ich zerreißen, wegschmeißen. So. Das hat nichts zu sagen. Das ist nichts wert, das ist tot, das kann nicht mit mir reden. Aber es beherrscht mich, ich tue alles. Der Willi tut alles, um es aufzuheben und sagt, das ist doch wertvoll. Danke, Willi, das war der Ding. Danke. Dollarkurs ist momentan gut. Wartet noch ein bisschen, wird er noch besser. Es ist ein Stück totes Papier. Es redet nicht mit uns, aber wir geben dem Ding einen Wert. Ein anderes Ding ist, wir sind so, ich sage Miracoli-Christen, das heißt, wir suchen das Spektakuläre, das Mirakulöse, das Wunderbare, das Seltsame, das Befremdliche. So Miracoli-Christentum, von einer Gemeinde zur anderen. Wenn die das nicht mehr bedienen, dann gehe ich zur anderen Gemeinde, da ist ein bisschen mehr Miracoli. Aber das ist einfach nur Fake. Diese Sucht nach Spektakulärem, die macht mich nicht zufrieden. Dann gibt es Leute, die sind auf dem New Age-Trip, Okkultismus, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das hat jetzt hier keinen Platz. Ich will nur sagen, was ist die Antwort Gottes? Er sagt, nimm doch mal einfach einen Perspektivwechsel vor. Hebet eure Augen in die Höhe und schaut. Wer hat dies alles gemacht? Antwort, er, der Heilige, führt ihr her, das heißt die Sterne, vollzählig heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Astronomen haben ein Riesenproblem, alles mit Namen zu finden. Gott kennt sie. Seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Wow. Ein simpler Beweis. Gott ist der Schöpfer. Denkt doch einfach mal daran, wo ihr hergekommen seid. Und so denkt die Bibel. Die braucht Gott nicht zu beweisen, denn die setzt einfach voraus, Gott ist der Schöpfer. Und das, weil er der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe sind, gibt es ihn. Und die Frage ist aber in der Bibel nicht, dass Gott existiert, sondern mit wem kann man ihn denn eigentlich vergleichen? Woran erweist sich Gott als der Wahre, der Wahrhaftige? Und das ist auch ganz einfach. Spätestens seit Jesus ist das klar für die Weltgeschichte, indem dort, wo der Tod regiert, neues Leben geschaffen wird. Und zwar wie macht er das, indem er da irgendwas baut, einen Trump Tower oder was auch immer, eine neue Stadt? Nein, er sagt ein Wort und eine ganze Welt kommt ins Leben. Deswegen sprechen wir auch von Gottes Wort. Gottes Wort hat eine Wirkmacht und ist stark. Aber leider, trotz dieses Wissens, gibt es immer wieder die Tendenz bei uns, wenn wir auf uns selbst gucken, in unsere eigenen Portemonnaies rein, dass wir unseren eigenen Gott zimmern wollen. Und das ist seit dem Sündenfall immer wieder dasselbe. Weil wir die Schöpfung mit dem Schöpfer verwechseln. So, das eine ist die Orientierungslosigkeit, der Anfang vom Ende. Das führt noch viel weiter. Guckt man in die Gesellschaft hinein, merkt man, dass eine bestimmte Form von Krankheiten immer stärker wird. Also so psychische Krankheiten haben richtig Vormarsch. Ich will das nicht abwerten, also nur nicht falsch verstehen. Aber es gibt viele Leute, die hängen einfach durch. Die sind ausgebrannt, die fühlen sich wie abgefackelt. Kurzum, die haben das Gefühl, dass die Kerze ihres Lebens von zwei Seiten angezündet wurde und plötzlich ist es dahin. Es gibt so eine Form von religiöser Psychosomatik. Und das stimmt auch. Leute, die Sünde tun, die in der Sünde leben, unverarbeitete Schuld mit sich herumtragen, das führt zu Verlust von Lebensfreude, zum Schwermut und verschmachtete Beine. Auch in der Bibel bekennt David und sagt, als ich es verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine. Schöne alte Sprache. Kurzum, da war ich wie abgefackelt, ausgebrannt, leer. Da fühle ich mich total grenzenlos und begrenzt zugleich. Und wir spüren das auch, dass wir müde werden. Wir spüren, dass wir altern. Jeder kann das an seinem eigenen Leib erfahren. Jeden Morgen, wenn ich vor dem Spiegel stehe, denke ich, okay Peter, du fühlst dich so wie 18, aber wenn ich reingucke, sage ich, oh, oh, oh. Das Bild habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und der Paulus, der hat recht. Mein äußerer Mensch zerfällt. Männer werden müde und watt und Jünglinge straucheln und fallen. Das ist eine Wahrheit. Körperlich werden wir müde und matt. Spätestens dann sollten wir einsehen, dass wir Grenzen gesetzt bekommen. Als junger Mensch kann ich es noch verstehen. Aber älter, wenn ich als älterer Mensch nicht das akzeptieren will, dann frage ich mich, was habe ich eigentlich aus dem Leben gelernt? Jetzt komme ich mal zum Grad andersrum, Andersmodus. Wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, wenn ich in den Gottesdienst gehe, samstags oder sonntags, wenn ich in die Gebetsstunde gehe, macht das Mühe. Das ist Aufwand. Da muss ich mich aufmachen und hingehen. Wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, wenn ich mit Gemeinschaft mit anderen habe, kann sein, dass da Kritik mich trifft. Wenn ich gemeinsam bete, kann sein, dass Gott zu mir spricht und mir Dinge offenbart, die mir unangenehm sind. Aber diese intensive Begegnung mit Gott und mit den anderen eröffnet mir neue Perspektiven. Das ist genau der Moment, wo wir die Augen aufheben und schauen, was Gott für uns bereit hat. Das macht Mühe. Und erinnern wir uns an das Wohlstandsparadox. Unglücklich sein hat sehr viel damit zu tun, wenn wir keine Perspektive mehr haben. Nicht mit dem, was wir materiell mit uns rumtragen oder wie viele Bibeln wir im Schrank haben, sondern was ich noch aus dieser Bibel heraus für mich erkenne, wie eng ich verknüpft bin mit Gottes Gegenwart. Veränderung beginnt immer von innen heraus. Wenn ich für Veränderung bete in dieser Welt, bin ich mir ganz sicher, das Erste, wo das anfängt, ist es bei mir. Aber manchmal empfinde ich mein Leben oder das Leben meiner Zeitgenossen so wie ein Masthähnchen. Vollgestopft mit irgendwas, überlagert, selber reingeballert, aber nicht erfüllt mit Gottes Gegenwart. Und ich glaube, da müssen wir eine Veränderung schaffen. Und die kann man schaffen, wenn man auf Gottes Stimme hört. Ich freue mich, dass Sie heute Abend den Weg gemacht haben und hierher kommen, gemeinsam auf Gottes Stimme zu hören. Dann werden wir auferbaut, dann werden wir gestärkt. Der Sinn und Zweck der Gemeinde ist nicht, einen Verein zu haben, nicht das Steuerrecht zu bedienen, obwohl das wichtig ist, geht dahin, oder schöne Artikel zu schreiben. Der Sinn und Zweck von Gemeinschaft, Jesus hat nie gesagt, gründet eine Gemeinde. Das findet man gar nicht. Aber trotzdem haben Christen diesen Drang gehabt, Gemeinschaft zu haben mit anderen und verbunden zu sein, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Und Paulus sagt, was ist der Sinn und Zweck von Gemeinde? Es dient zur Auferbauung. Mit anderen Worten, wenn ich in die Kirche gehe, soll ich eigentlich anders rausgehen, als ich reingekommen bin. Erleichtert, erneuert, erfrischt, korrigiert. Das ist aber Aufwand, Mühe. Worauf gründet sich mein Leben, meine Hoffnung? Auf dieses Papier? Glaube ich nicht. Welche Götter werden mir helfen in der letzten Stunde meines Lebens? Eine ganz wichtige Frage, das ist die finale Frage. Welche Götter können mir helfen in der letzten Stunde meines Lebens? Mein Auto? Mein Bankkonto? Mein Haus? Mein Garten? Meine schönen Ideale? Was trägt mein Leben? Paulus schreibt an die Korinther: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Was für eine Botschaft. Gerade für ältere Menschen. Und jeder von uns wird älter. Auch wenn ich das vielleicht nie wahrhaben wollte und ich dann in der Gemeinde die Veranstaltung 60 plus ankündige, dann rechne ich, okay, es sind nur noch 5 Jahre und ein Monat und dann bin ich auch dabei. Und das war so weit weg. Das ist die Hoffnung der Christen. Darauf kann man sein Leben gründen. Auf diese Gewissheit, dass Gott mein Leben immer wieder neu macht, erneuert, verändert. Komme ich zum dritten Punkt. Wie komme ich zu einem Neuanfang? An Gott vorbei, unmöglich. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Es ist sein Kennzeichen. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Das ist Evangelium in Reinform. Gott ist der Schöpfer, auch der Neuschöpfer meines Chaos. Er kann aus meinem Chaos Neues schaffen. Er kann dein und mein Leben neu machen. Er kann Beziehungen heilen. Er kann unsere geistige Ohnmacht wegnehmen. Er kann uns zeigen, wo der Kompass ist, wo die Nord-Süd-Richtung ist. Wer sich Gott voll und ganz anvertraut, wer sich ihm völlig überlässt und ganz hingibt, der kann glücklich sein in seinem Leben. In meiner Bibel steht, in der Lutherbibel steht, die aber auf den Herrn harren. Ein schönes, altes Wort. Ich liebe diese alten Worte, weil man kann sich dran reiben, man muss drüber nachdenken, was bedeutet das? Ist Deutsch, aber was für ein Deutsch, ja? Harren heißt durch und durch Vertrauen, Widerstände aushalten, sich völlig und ganz auf Gott verlassen, egal was kommt, so wie der Apostel Paulus. Wir leiden Verfolgung, aber wir lassen nicht nach, weil wir wissen, Gott ist mit uns. Was wir tun sollten, ist einfach mal unsere Rucksäcke leer machen und den Ballast rausschmeißen, den man mit sich rumschleppt. Das muss man nicht haben. Und wenn man noch jammert, weil man den Rucksack mit rumschleppt, dann sage ich, jetzt ist Gelegenheit, mal den Rucksack abzulegen und leer zu machen. Weg damit, verbrennt sie. Es gab so einen Spondi-Spruch, ich weiß nicht, ob das in den 80er Jahren war, in den 68ern, aber ich habe es schon öfters an bestimmten Orten gelesen, wo ich nicht sagen will, wo ich es gelesen habe, aber der hieß, macht kaputt, was euch kaputt macht. Da ist natürlich was Bestimmtes mit gemeint. Wir verändern die Umstände und drumherum. Aber letztendlich ist das ein wahrer Satz. Zerstört das, was euch zerstört. Nicht die Umstände sind es. Es ist das, was wir selbst uns gemacht haben. Was man sich mischt, mischt man sich selbst. Und ich denke, da ist tiefe Wahrheit drin. Auch wenn der Satz verkehrt verstanden wird oder verkehrt gebraucht wird, er ist trotzdem wahr. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Äschert die Götzen ein, zertrümmert die Götzen. Haltet sie nicht zurück, schmeißt sie weg. Das sind nicht nur die materiellen Dinge, das sind auch die ideellen Dinge. Im Jakobusbrief heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir Christen wollen immer so eine Einfachbewegung machen. Aber das geht nicht. Bekehrung heißt, eine Doppelbewegung zu machen. Wenn ich mich zu Gott hinwende, heißt das, ich wende mich von den anderen ab. Beides zusammen geht nicht. Da muss man sich auch klar positionieren. Harren bedeutet auch Kampf. Aber ich kann euch garantieren, Harren im Sinne Gottes ist immer am Ende ein siegreicher Kampf. Weil wir nämlich wissen seit Ostern, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Und das kann uns keiner nehmen. Gott hat selbst den Sieg erstritten. Wir müssen das nicht mehr machen. Gott sei Dank. So, wir bewegen uns ja auf Ostern zu. Das ist die Botschaft. Die Macht des Todes ist besiegt. Hurra, Christus ist auferstanden. Gott schafft etwas Neues, was wir nicht schaffen können. In Christus sind wir neue Menschen. Und nochmal Paulus. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Alles ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wunderbar, das Alte ist weg, das Neue ist da. Toll. Egal wie alt ich bin, ob ich 15 bin, 25, 55, 80, es ist immer dieselbe Botschaft. Gott kann Neues schaffen. Weil Gott selbst das Gericht vollzogen hat an seinem Sohn. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist der Traum eines jeden Marathonläufers. Ich bin jedes Mal beim Frankfurt-Marathon dabei. Ich laufe nicht mit, ich darf das nicht, weil ich habe Hüftprobleme. Ich beobachte dann Läufer, das ist die Spitzengruppe. Die sind so schnell, da kann man gar nicht fotografieren, so schnell sind die. Das sind die Afrikaner. Die schweben über den Boden, in 2 Stunden sind die durch. Und wenn die merken, dass sie nicht gewinnen können, hören die einfach auf. Ja, die haben noch genug Saft und Power, die würden ins Ziel kommen, aber die wollen nicht mehr. Und dann gibt es so das große Feld der Hobby- und Freizeitläufer. Und wenn ihr da an der Willy Brandt Allee, glaube ich, ist das, da gehen die eine runter, die andere hoch. Und da stehe ich, das ist so Kilometer 37 und Kilometer 40, die kreuzen sich da, der eine runter und einer hoch. Und ich unterstütze dann Leute und so ein Sportpsychologe, mit dem ich zusammenarbeite, der sagt immer, Herr Ullinger, kommen Sie, ich brauche Sie, Kilometer 37, das ist der Moment, wo der innere Schweinehund ist, ja, wo die Beine schwer werden, wo alles nichts mehr geht, wo man sozusagen gegen sich selbst kämpft, da brauchen wir Unterstützung und da brauchen wir Hilfe, das ist so, das ist so 35 bis 38 Kilometer ist immer recht kritisch. Eine Kollegin ist diesmal auch mitgelaufen, das erste Mal, und ich habe sie gesehen. Und sie kam dann so langsam an, mit schweren Beinen. Heute ist ja schön, man kann im Internet sehen, wo die Leute sind, ja, weil die werden ja alle verfolgt. Und dann sah ich, sie kam, dann sage ich, Marion, gib nicht auf, lauf weiter. Und das war eine Ermutigung. Sie hat die Kraft gehabt, ins Ziel zu kommen. Und dann müsst ihr mal die Leute sehen, wenn die ins Ziel gehen, die da durchgeharrt haben. Wenn wir das einfangen könnten in so einem Container, dieses ganze Dopamin oder was weiß ich, diese Glückshormone, die da ausgeschüttet werden, wenn die Leute ins Ziel laufen, das springt so über, selbst wenn man nicht mitgelaufen ist, sondern nur immer von Punkt zu Punkt gehetzt ist, damit man das irgendwie hinkriegt, damit man jeden ermutigt an der richtigen Stelle, weil man hat ja mehrere Läufer da zu managen. Und dann im Ziel zu sehen, wie die da reinlaufen, die das Ziel erreicht haben, das ist so eine Ermutigung. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn man diese Energie hätte, ich glaube, man könnte, das wäre stärker als alle Atombomben zusammen. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns schenken will. Und worauf wir auch hoffen können, auf diese Energie, auf Gott zu harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Sagt euch das immer, wenn ihr bei Kilometer 37 angekommen seid. Möglicherweise bist du heute Abend ziemlich schlapp hier rein geschlappt, müde und matt, vielleicht hungrig und durstig. Ich bin hungrig und durstig, ich freue mich schon auf das Buffet. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Geschlagen, getreten und wund am inneren Menschen. Körperlich ausgebrannt, abgefackelt. Hast dieses Erlebnis gemacht, dass deine Lebenskerze von zwei Seiten angesteckt wurde oder selbst angesteckt hast. Hoffnungslos. Geistig und geistlich verarmt. Weiß nicht, wo mein Kompass ist. Hast deine Hoffnung vielleicht auf falsche Götter gesetzt. Mag alles sein. Die schlechte Nachricht ist, wir können unser Leben nicht von vorne beginnen. Es geht nicht mehr zurück in Mutterleib. Die gute Nachricht ist aber, du kannst aber zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, dein Leben neu beginnen. Und das will ich euch sagen. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Bei Gott gibt es kein Ende. Und unser Ende, unser Kilometer 37, das ist Gottes Anfang. Dann wissen wir wirklich, dass er die Power hat. Der Herr segne sein Wort. Ich glaube, wir wollen jetzt ein